Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute vor 90 Jahren, da war der sogenannte Tag von Potsdam. Die Eröffnung des Reichstages wurde in einem Staatsakt in der Garnisonkirche gefeiert. Alte preußische Größe sollte symbolisch mit der neuen deutschen NS-Macht verbunden sichtbar werden. Der Architekturwissenschaftler Philipp Oswald kritisiert den Wiederaufbau seit Jahren.
Preußen hat großartige Seiten. Es geht nicht darum, jetzt eine Preußenverdammung zu machen, aber dieser Ort ist wirklich die absolut dunkle Seite des preußischen Erbes.
Mehr zur Garnisonkirche am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Wir fangen mit Sprechkunst und Bühnenkunst an. Der Mülheimer Dramatikpreis, er ist nicht nur ein Treffen aufsehenerregender Bühnenproduktion, sondern auch eine Publikumsveranstaltung. Kritiker und Macher entscheiden in öffentlicher Sitzung. Meist sind das 8 Stücke, Uraufführungen, die ausgewählt und in Mülheim an der Ruhr gezeigt werden. Es geht also um neue Bühnentexte. Fürs beste Stück gibt's dann den Mülheimer Dramatikpreis. Einen undotierten Publikumspreis, den gibt's auch. Christine Wahl, die Sprecherin des Auswahlgremiums, habe ich gebeten zu sagen, was Sie denn da heute für Mülheim 2023 ausgesucht haben.
Wir haben 8 Stücke ausgewählt. Das war ein ausgesprochen starker Jahrgang. Ich weiß, jeder Jahrgang ist immer der beste Jahrgang, aber der Jahrgang war wirklich total stark. Und wir haben ausgewählt. Sie waren Ben Yishai, Bühnenbeschimpfung, Karen Yes, die Katze Eleonore, Elfriede Jelinek, eine alte, gute Bekannte in Mülheim, Angabe der Person. Wir haben ausgewählt Clemens J. Setz, der Triumph der Waldrebe in Europa. Martin Heckmanns, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und Sistas, Golda Barton. Und außerdem Geht es dir gut von René Polesch und Fabian Hinrichs, wobei man dazu leider sagen muss, dass diese Produktion bedauerlicherweise in Mülheim nicht gezeigt werden kann. Das hat technische Gründe, spielt in der Berliner Volksbühne der Abend. Unter anderem fährt ein Taxi auf die Bühne, es gibt eine startende und landende Rakete. Das waren also zu viele Herausforderungen, das hat nicht funktioniert. Deshalb kann dieser Abend, den wir nominiert haben, leider nicht gezeigt werden in Mülheim und kann damit auch satzungsgemäß nicht am Wettbewerb teilnehmen.
Frau Wahl, da waren ein paar Stücke dabei, die kennen wir oder haben wir besprochen bei uns auch im Programm. Sie haben von der Stammkundin gesprochen, eine häufige Preisträgerin Elfriede Jelinek, Elfi. Das Stück ist autobiografisch, handelt von Schuld und Schulden über steuerliches Ermittlungsverfahren, sarkastisch, selbstironisch. Sie waren Ben Yishai genannt, die hat letztes Jahr den Preis gewonnen. Da sind noch andere dabei. Können Sie uns über die thematische Bandbreite was sagen?
Natürlich in fast allen Stücken werden die Debatten unserer Tage eigentlich verhandelt. Also Machtmissbrauch wie eben bei Ben Yishai. Es gibt Rassismus, Sexismus, Klassismus, Diskurse. Das Interessante ist, dass diese Verkürzungen und teilweise auch Indienstnahmen, die ja des Öfteren passieren, im gesellschaftlichen Sprechen, die Indienstnahmen und Verkürzungen dieser Debatten, dass dagegen eigentlich die Autorinnen und Autoren alle in einer jeweils eigenen, genuinen künstlerischen Form anschreiben und sozusagen diese Diskurse dadurch wieder öffnen und wieder viel, viel breiter und komplexer verhandelbar machen. Das ist also sehr interessant. In der Katze Eleonore von Karin Yes, am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt, stellt eine Immobilienmaklerin fest, dass sie eigentlich sich als Katze fühlt, also dass sie eigentlich in einer Katzenidentität weiterleben will. Und das ist zum Beispiel so eine sehr radikale, interessante, auch sprachlich sehr konsequente Auseinandersetzung mit einem Ausstieg aus der Selbstoptimierungsgesellschaft.
Frau Wahl, was man an gesellschaftspolitischen Themen identifiziert, und dann ist natürlich die Frage, wie man das ästhetisch dann als Sprechtheater so auf die Bühne bringt. Also Bühnenbeschimpfung ist natürlich nicht zufällig eine Anlehnung an das berühmte Theaterrevolution von Peter Handke, die Publikumsbeschimpfung, Golda Barton, Sistas nach 3 Schwestern von Tschechow. Was ist das für ein ästhetischer Zugriff?
Also natürlich ist es eine enorme Bandbreite, auch in diesem Jahr, also auch genauso wenig wie die Themen. lassen sich die ästhetischen Zugriffe, die Textstrategien, die Schreibstrategien auf einen Nenner bringen. Also es gibt zum Beispiel, es ist sehr lustig, das Singspiel, also abgesehen von der Textfläche, wie bei Elfriede Jelinek, gibt es zum Beispiel ein Singspiel, das ist von Martin Heckmanns. Etwas Besseres als den Tod findet ihr überall.
Das ist natürlich aus den Bremer Stadtmusikanten die berühmte Zeile, ne?
Das ist die berühmte Zeile aus den Bremer Stadtmusikanten, ganz genau. Und das Interessante ist, dass die Bremer Stadtmusikanten, also diese alten, ausgedienten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, diese vier Tiere, dass die auch sehr diskursfit über die Klimakatastrophe sprechen, dass sie über Unterdrückung sprechen, dass sie ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte einklagen und dass sie das aber tun tatsächlich in einer Art Musical, in Reimen, in Versen. Das ist zum Beispiel eine intelligente und auch ironische, sich selbst hinterfragende Textstrategie. Am interessantesten finde ich, glaube ich, diesen völlig unterschiedlichen Umgang textstrategisch, thematisch mit den Debatten der Gesellschaft, aber gleichzeitig eben allesamt haben diesen sehr komplexen Zugriff darauf, der eben gerade sehr klug Verengungen aufspürt und diese Verengungen auflöst und wirklich wieder so eine Öffnungsbewegung vollzieht.
Das sagt Christine Wahl. Sie ist die Sprecherin des Auswahlgremiums zum Mülheimer Dramatikpreis 2023 und stellte uns die ausgewählten Stücke vor. Eine andere Kunsttradition, die zeigt seit dem Wochenende die Londoner Royal Academy of Arts unter dem Titel Souls Grown Deep Like the Rivers. Es geht um afroamerikanische Kunst aus dem Südosten der USA. Isoliert von etablierten Kunstformen und Akademien haben sie eine schmerzliche Kunst hervorgebracht, die von Sklaverei, von Rassismus geprägt ist. Axel Rüger, der Direktor der Londoner Royal Academy of Arts, dazu.
Wegen natürlich der rassistischen Gesetzgebung im amerikanischen Süden und der Segregation hatten die keinen Zugang zu Kunsthochschulen, zum Galeriesystem, zu Museen und hatten auch oftmals keinen Zugang zu, sagen wir mal, traditionellen Kunstmaterialien. Und die Kreativität und die Expressivität ist eigentlich das Kennzeichen dieser Ausstellung.
Gezeigt werden Zeichnungen, Plastiken, etwa Adler aus hölzernen Wurzeln und Kilts aus recycelten Textilien. Sie zeugen von Unterdrückung, Marginalisierung, aber auch Naturausbeutung. Mit einfachen Mitteln, armen Materialien ist das ausdrucksstarke andere Kunst. Hans Pietsch berichtet.
Ich lausche den Vorfahren, die durch mich zu dir kommen, schreibt der Bildhauer Joe Minter. Neben dem Wandtext steht eine seiner Skulpturen. Drei aus glänzenden Sägeblättern gefertigte Kreuze auf dem Kalvarienberg und der Titel der Arbeit »Und er senkte sein Haupt und starb« zitiert die letzten Worte der Evangelien. Diese biblische Wucht durchzieht die gesamte Schau in der Royal Academy, angefangen mit dem Titel »Souls Grown Deep Like the Rivers«, ein Zitat aus einem Gedicht des großen afroamerikanischen Lyrikers Langston Hughes über die Geschichte der Schwarzen der Welt. Die Seelen, die da tief gewachsen sind wie die Flüsse, ist hier die schwarze Minderheit im Süden der Vereinigten Staaten. Es ist ein Land von kaum verheilten Narben und auch heute noch tiefen Wunden. Physisch vernarbt durch Landwirtschaft, Gewalt und Krieg und psychisch durch das brutale Erbe der Sklaverei. Die Künstler stellen sich dem und verarbeiten es in ihrer Kunst, mit Pathos, aber auch mit Leidenschaft und erstaunlicherweise Humor. Es ist eine arme Kunst, geschaffen aus gefundenen Materialien, aus Treibholz und Altmetall, das Thornton Dial auf seinen Leinwänden fixiert und sein Sohn Thornton Jr. zu verbogenen Formen zusammenschweißt. Lonnie Holly baut aus Stühlen und Fotokopierern semi-abstrakte Assemblagen. Für Mary T. Smith wird Wellblech zur Leinwand und Jimmy Lee Sudduth malt seine naiv anmutenden Bilder mit Schlamm, Brombeersaft und Gras. Es ist auch eine Kunst, die nicht auf die geleckten Galerien New Yorks angewiesen ist und auch nicht auf den Kanon westlicher Kunst schielt. Henry Spellers figurative Gemälde mögen an Jean Dubuffet erinnern und die Zeichnungen seiner Frau Georgia an die von Louise Bourgeois, Doch die Parallelen sind aufgesetzt. Das ist ganz ungekünstelte Kunst und gerade deshalb von solcher Stärke. Das Lynchen, die brutalste Form der Diskriminierung, wird mit mehreren Arbeiten beleuchtet, manchmal direkt, aber auch indirekt. Blue Skies, The Birds That Didn't Learn to Fly von Thornton Dial zeigt aus Stoff und Draht gefertigte, von einer Wäscheleine hängende Vögel. Statt die Freiheit des Fliegens zu repräsentieren, ist ihnen das Leben genommen worden. Im letzten Raum hängen einige Patchwork-Decken, genäht von Frauen aus G's Bend, einem Dorf an einer Haarnadelbiegung des Mississippi in Alabama. Ihre Farbigkeit spricht von der überschäumenden Freude, die die gesamte Schau durchzieht. Schade ist natürlich, dass sie in den heiligen Hallen der Royal Academy stattfindet. Die meisten der Arbeiten sind für Hinterhöfe und die Straße und rohe Wände gedacht und nicht für die weißen Wände eines westlichen Museums. Diese saugen ihnen beinahe ihre Wucht und Lebensfreude aus. Aber eben nur beinahe, denn sie sind so stark, dass sie die Einschnürung überstehen.
Sagt Hans Pietsch über schwarze Südstaatenkunst in der Royal Academy of Arts in London. Um die tonnenschweren Magneten von Magnetresonanztomographen oder Computertomographen muss heutzutage nicht nur in Universitätskliniken herumgebaut werden, weil die sich nämlich nicht zerlegen lassen und auch durch kein Fenster passen. Sowas kann dann leicht schon mal bis zu 6 Tonnen wiegen. Auch das neue Mainzer Leibniz-Zentrum für Archäologie hat nämlich sowas. In einigen Jahrhunderten, da werden Archäologen vielleicht sagen, damals zu Beginn des 21. Jahrhunderts, da hat man mit hochauflösenden, bildgebenden Verfahren Altersangaben gemacht und ist der Geschichte der Etrusker mit riesigen Magneten auf den Leib gerückt. Anke Petermann hat sich zeigen lassen, welchen Weg Grabungsfunde im CT zurücklegen am neuen Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz.
Das zentrale Kellerlabor des Mainzer Leibniz-Zentrums wirkt wie ein Maschinenraum für Archäologie. Der riesige Computertomograph mit fahrbarem Deckenkran für tonnenschwere Objekte ruht mit seiner Messapparatur auf einer Granitplatte. Die hätte später durch keine Tür mehr gepasst, deshalb musste der Rohbau um sie herum konstruiert werden. Das einzigartige Untersuchungsgerät verdient den Aufwand, denn es soll ganz neue Erkenntnisse liefern. Und zwar auch über große archäologische Objekte bis 2,50 Meter Höhe und 1 Meter Durchmesser. Objekte, die Röntgenstrahlung stark absorbieren.
Wie viele Metalle, Gesteine. Und dafür braucht man viel Leistung.
Sagt Ivan Kalandra. In Kooperation mit dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe wird das Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz den Computertomographen unter anderem nutzen, um zu einem etruskischen Kulturgut aus vorchristlicher Zeit zu forschen. So Generaldirektorin Alexandra Busch. Und zwar
zu einem riesengroßen Krater, ein großes Gefäß, der zusammengefügt worden ist aus vielen einzelnen Teilen und der quasi neu restauriert werden muss. Und in dem Zusammenhang hat man natürlich immer die Möglichkeit, diese Dinge auch zu analysieren. Und das werden wir dann auch tun.
Die Analyse des außeruniversitären Forschungszentrums könnte neue Aufschlüsse darüber vermitteln, wie sich die etruskische Zivilisation im Austausch mit anderen Kulturen der mediterranen Antike entwickelte. Wann fördert der Kontakt von Zivilisationen Austausch? Wann unterbleibt er trotz Kontakt? Das ist eine der Fragen, die in den Mainzer Laboren und im wissenschaftlichen Studienzentrum eruiert werden. Warum zum Beispiel wurden Menschen in Skandinavien so viel später als diejenigen in Mitteleuropa sesshaft mit Ackerbau und Viehzucht? Generaldirektorin Alexandra Busch stellt fest,
da gibt es einen Versatz von über 1000 Jahren, obwohl es Kontakte gibt. Und wir wollen natürlich verstehen, A, warum setzt es dort später ein? Und B, was sind denn eigentlich die Gründe dazu, dass es am Ende sich doch durchsetzt?
Im kommenden Jahr tritt mit dem Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig-Holstein ein Schwesterinstitut als neuer Standort des Leibniz-Zentrums für Archäologie hinzu, so Clemens Hoch, Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz.
Rheinland-Pfalz, Mainz ist der Nukleus, aber Schleswig-Holstein ist eine besonders tolle Ergänzung und eröffnet auch viele neue Forschungsfelder.
Hauptziel des Leibniz-Zentrums in Mainz ist, mit archäologischer Forschung menschliches Verhalten und Handeln, Wirken und Denken besser zu verstehen, sowie die Veränderung von Gesellschaften über 3 Millionen Jahre hinweg sichtbar zu machen. Was hält Gesellschaften zusammen und was dividiert sie auseinander, ist dabei eine der zentralen Fragen. In der Dauerausstellung, die Ende kommenden Jahres fürs Publikum öffnet, wird zum Thema Abgrenzung der große ludovisische Schlachtensarkophag aus römischer Zeit zu sehen sein. Sich voneinander abzugrenzen funktioniere oft, indem der andere klein gemacht wird, erläutert Professorin Busch.
Und das ist etwas, was man auf dem Sarkophag ganz gut sieht. Da wird der römische Feldherr dargestellt ohne Helm. Also er braucht natürlich keinen Helm, weil er ist so großartig, dass er keinen Schutz für seinen Kopf braucht. Und die Barbaren, in Anführungszeichen, die da besiegt werden, die haben verzerrte Gesichter, die haben keine richtige Kleidung an, haben zusselige Bärte. Und da kann man ganz gut sehen, wie mit Bildern dieses Abgrenzen und dieses sich über andere stellen deutlich gemacht wird.
Das Leibniz-Zentrum für Archäologie ist eine internationale Forschungseinrichtung, die das Gegenteil von Abgrenzung betreibt. Sie vernetzt sich mit archäologischer Forschung weltweit und beteiligt sich in ihren Laboren und Werkstätten auch daran, in Kriegen und Krisen bedrohte Kulturgüter zu retten. In den kommenden Wochen wird die Labor- und Werkstatttechnik des Forschungsmuseums hochgefahren.
Berichtet Anke Petermann. Die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Reichstages 1933 nach Machtübernahme der Nazis fanden im Rahmen eines Staatsaktes in der Potsdamer Garnisonkirche statt, heute vor 90 Jahren. Erinnert und bezeichnet wird das als Tag von Potsdam. Insbesondere, weil ein Schulterschluss zwischen alter und neuer Zeit preußischer und nationalsozialistischer Herrschaft symbolisch hergestellt wurde. Reichskanzler Adolf Hitler schüttelte Reichspräsident von Hindenburg die Hand. 1945 war die Kirche ausgebrannt. Walter Ulbricht, erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, befahl 1968 die Sprengung der Ruine. Auch die Nachwendebefürworter eines Wiederaufbaus aus städtebaulichen Gründen treffen heute die Kritiker des Wiederaufbaus der Garnisonkirche. Darunter der Architekturwissenschaftler Philipp Oswald. Ihn habe ich gefragt, was ist so strittig am Wiederaufbau einer Kirche?
Die Kirche ist ein Symbolbau deutscher Geschichte und sie war seit ihrer Gründung sozusagen eigentlich das Zeichen der preußischen Monarchie. Sie war die Grablege für Friedrich Wilhelm I. und Friedrich den Großen, war dann eigentlich so ein Mekka, wo man dieses Königstum feiern konnte. Und nach den im 19. Jahrhundert mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon und dann aber auch den Kriegen gegen Frankreich wurde es mehr und mehr zu einer Ruhmeshalle der preußischen Militärs. Das heißt, man hat die Kirche ausstaffiert mit diesen Militärzeichen. Und also sie ist eigentlich weniger ein kirchlicher Ort, sondern sie ist diese Verbindung zwischen Herrschaftshaus, Militär und Kirche. Und das macht sie zu einem sehr problematischen Symbol. Und die Frage ist, warum sollen wir heute das originalgetreu wieder reproduzieren?
Müsste ein Wiederaufbau die von Ihnen gerade problematische Geschichte, also auch kriegsverherrlichende oder völkische Positionen der Garnisonskirchenpfarrer und Ähnliches, mitreflektieren? Anders gefragt, wie müsste ein Lernort Garnisonskirche dann aussehen?
Na gut, ist relativ schlicht. Ich glaube, man braucht, also um über, weiß nicht, Adolf Hitler als Diktator zu reden, braucht man nicht die Reichskanzlei wieder aufzubauen. Und um die KZ-Opfer zu denken, müssen wir keine KZs baulich wieder errichten. Die originalgetreue Wiederaufbau eines Gebäudes ist nicht erforderlich, um da zu erinnern und darüber zu reflektieren. Was ein Lernort erfordert, ist natürlich einfach die Möglichkeit, Dinge zu vermitteln, zum Beispiel Geschichte auszustellen oder auch performativ. Das leistet aber der jetzt wieder aufgebaute Kirchturm nicht. Nur 5% des Gebäudes sind überhaupt benutzbar für Geschichtsvermittlung. Und im Wesentlichen geht es um ein Symbol, ein 90 Meter hohen Bauwerk, das praktisch diese historische Symbolbedeutung 1:1 reproduziert.
Fügt sich das ein in eine Art deutsche Rekonstruktivitis, einen Neotraditionalismus, einen Mangel vielleicht an Herkunftsbewusstsein? Wir haben die Diskussion ja ums Humboldt-Schloss gehabt, sie dauern an und Ähnliches. Was meinen Sie?
Ja, es ist natürlich in diesem Kontext, aber es ist mit Abstand das politisch problematischste und radikalste Beispiel. Dagegen würde ich immer schon sagen, das Humboldt-Forum ist ja fast ein kulturliberales Projekt. Dagegen, das stimmt nicht ganz. Also diese Auseinandersetzung um Kuppel und Kuppelkreuz machen eigentlich an der gleichen ideologischen Problematik fest. Diese Idee von Gottes Gnadentum. Auch der Nationalprotestantismus, ein Phänomen, den wir heute gar nicht mehr so vor Gesicht haben, die Verbindung zwischen Christentum und absolutistischer Herrschaft, die sich dann auch noch mit kriegsverherrlichten und völkischem Gedankengut verbindet. Also etwas, was wir heute eher von den Islamisten kennen oder von Putin, oder auch von Trump. Also diese sehr problematische Verbindung zwischen Religion, Gewaltanwendung und Herrschaftsausübung. Das taucht nicht beim gesamten Humboldt-Forum Berliner Schlosshaus, sondern bei der Kuppel und in der Garnisonskirche ist es einfach das nochmal in völlig potenzierter Weise. Und insofern stellt sich das in diesem Kontext, ist es ganz klar, man kann Bauten rekonstruieren, das hat man architekturgeschichtlich immer gemacht. Die Frage ist aber natürlich, was sind die Symbolbedeutung der Bauten und will man diese Bauten 1:1 rekonstruieren oder gibt es eine Form der Gegenwartsreflexion, die sich dann auch in das Bauwerk einschreibt. Ein sehr gutes Beispiel ist ja von Döllgast in München die Pinakothek, die sehr deutlich macht, dass der Teil, der zerstört war, etwas ist aus der Nachkriegszeit, er ist in der Geometrie getreu, aber es ist eine andere Erscheinung und es ist auch im Inneren des Gebäudes hat Döllgast, der Architekt, auch was verändert. Es wird doppelt lesbar, es wird eine Erinnerung, auch wieder eine Reparatur des historischen Gebäudes und trotzdem ist gleichzeitig klar, hier ist was passiert, hier hat es einen Kriegsschaden gegeben und hier ist eine neue Generation, hat hier etwas zum Ausdruck gebracht, auch in Reflexion ihrer eigenen Position.
Sagt Architekturwissenschaftler Philipp Oswald. Henning Hubert hat die Kulturmeldung und beginnt mit einer Nachricht zu Gewalt gegen Autoren.
Die Schriftstellervereinigung PEN hat im vergangenen Jahr Gewalttaten gegen weltweit 115 Autoren registriert. Sie seien Schikanen, Verhaftungen und Übergriffen ausgesetzt gewesen und 10 von ihnen sogar getötet worden. Außerdem sind laut Mitteilung des PEN Deutschland im vergangenen Jahr 68 Journalisten und Journalistinnen weltweit ermordet worden, fast die Hälfte von ihnen in Amerika. Schriftstellern drohten Repressionen etwa in Bahrain, Saudi-Arabien, Ägypten, China, Russland und Simbabwe. Aus Myanmar und Afghanistan müssten Autoren fliehen. Aus Kuba und Nicaragua seien Schriftsteller ausgewiesen worden. Beispielhaft macht der PEN auf Aljaz Bialyatski aufmerksam, den Friedensnobelpreisträger. Der Literaturwissenschaftler und Menschenrechtsaktivist wurde diesen Monat in Belarus zu 10 Jahren Haft verurteilt. Wo der noch zu Sowjetzeiten geborene Tänzer Sergei Polunin bisher aufgetreten ist, hat er für ausverkaufte Häuser gesorgt. So auch im Münchner Nationaltheater, wo er vom Ensemblemitglied zum ersten Solisten aufgestiegen war und auch als ständiger Gastsolist wirkte. Auch im Popbereich hatte Polunin große Erfolge. Allerdings hat er auch mit homophoben Äußerungen und seltsamen Tattoos verstört. Weil er inzwischen 3 Putin-Bilder auf dem Körper trägt, konnte er zuletzt in Mailand nicht mehr auftreten. Politisch eindeutig hat sich Polunin nun in der russischen Zeitung Izvestia geäußert. Seine ukrainische Heimatstadt Cherson sei russisch, er empfinde es als eine Ehre, Russe zu sein und Putin sei gut. Morgen nun wird der Tänzer mit dem Preis für junge Kulturschaffende des russischen Präsidenten ausgezeichnet. Polunin tritt zurzeit und wohl für länger nur noch in Russland auf. Nach alter Kalenderzählung ist heute Bachs Geburtstag und deshalb startet das Leipziger Bach-Archiv heute das Projekt Bühne frei für Johann Sebastian Bach. Darin werden seine komplexen Kompositionen auch für musikalische Laien gut nachvollziehbar ausgestellt und vorgespielt. 1723, vor 300 Jahren, trat Bach sein Amt als Thomaskantor an. Zu sehen sind in Leipzig deshalb auch selten gezeigte Notenhandschriften von Bach-Kantaten. In 10 Tagen übrigens beginnen die Thüringer Bach-Wochen. Neuerung, dort wird jeder Gast individuell die Höhe des Preises für seine Konzertkarte bestimmen können.
Die Kulturmeldung waren das mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Interesse daran. Sie können die Beiträge dieser Sendung und auch anderes nachhören in unserer App, in der DLF-App. Bei Kultur heute finden Sie das alles. Nach uns die Nachrichten, erst dann die Informationen am Abend. Und die berichten unter anderem über die vertiefte Zusammenarbeit zwischen China und Russland. Ihnen einen guten Tag, einen guten Abend.